Lukas 17, 20 bis 30 vom Kommen des Reiches Gottes. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, seht da oder hier, geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder Luther übersetzte ursprünglich, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Oft ist das so, dass wir Dinge nicht erkennen, weil wir mit ihnen nicht rechnen. Ich habe zum Beispiel im Urlaub jetzt, als wir am Chiemsee waren, einen Kollegen getroffen, den André Demuth. Der hatte auch da Urlaub gemacht. Und weil ich ihn dort am Chiemsee nicht erwartet hatte und gar nicht darauf aus war, überhaupt Leute da kennenzulernen oder welche zu treffen, die ich kenne, da hätte ich ihn übersehen, wenn er mich nicht angesprochen hätte. Oder manchmal ist es auch so, dass wir das Naheliegende nicht wahrnehmen, weil wir auf Ferneres aus sind. Die Pharisäer, die Jesus hier fragen, wann kommt das Reich Gottes, die hatten eine bestimmte Erwartung, nämlich dass das Reich Gottes kommt mit einer großen Weltkatastrophe und dass dann der Messias als glorreicher König für sein Volk die Wende herbeiführt. Und da fragten sie Jesus, den sie hier immerhin noch als einen ernstzunehmenden Rabbi anerkennen, wann das denn sein wird. Und sie hofften, er könnte ihnen da eine prophetische Antwort geben. Und jetzt überrascht Jesus sie mit seiner Antwort, und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens sagt er, das Kommen des Reiches Gottes kann man gar nicht beobachten, und es ist auch nicht hier oder da. Und damit sprengt Jesus den Erwartungshorizont der Pharisäer. Ist denn das Reich Gottes nicht etwa so, dass man es verorten kann? Die Propheten hatten das doch verheißen, dass das Reich Gottes kommt für Israel in diesem Land mit Jerusalem als Zentrum. So ist das auch Abraham verheißen. Und so ist das in den Propheten erneuert worden, immer wieder. Also das passte nicht, was Jesus hier sagt. Es passte nicht zu der Heilserwartung der Pharisäer, die, und das will ich ganz klar betonen, nicht falsch war. Die Pharisäer haben nicht eine Erwartung gehabt, die grundsätzlich falsch war. Sie ist begründet gewesen in den Texten der Bibel, in den Propheten. Und dann das zweite Überraschende ist, dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da. Und das war nun wirklich sehr unerhört, eine unerhörte Aussage. Denn die Leute mussten ja zu Recht fragen, wie kann es denn da sein? Nichts von den Erwartungen, die sie zu Recht hatten, die sie verknüpft hatten mit dem Reich Gottes, war eingetreten. Sie erwarteten den Messias als König, der ein Friedensreich aufrichtet. Und dann würden die Völker kommen nach Jerusalem pilgern. In Jesaja 2 steht das. Die Völkerwallfahrt zum Zionsberg. Da ist dieser Text, Schwerter zu Pflugscharen werden sie schmieden. Und sie werden Frieden lernen. Auch in Micha 4. Und dann wird das ganze Land wird verwandelt werden in einen Paradiesgarten, Jesaja 11. Das heißt, die sehr konkrete Erwartung, die die Pharisäer haben, die war nicht falsch. Noch einmal, die war nicht falsch. Und als die Jünger Jesu ihn fragen vor der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, wirst du jetzt in diesen Tagen das Reich aufrichten für Israel? Haben sie auch diese sehr konkrete Heilserwartung. Und da sagt Jesus nicht, eure Erwartung ist falsch, sondern er sagt, keiner weiß Tag und Stunde, nur der Vater weiß es. Und dann sagt er ihnen, ihr aber sollt jetzt hingehen und sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und im ganzen jüdischen Land und bis an die Enden der Erde. Das ist jetzt erstmal dran. Das sagt Jesus. Er sagt, nicht eure Heilserwartung ist falsch. Das ist eine erste wichtige Erkenntnis, die nämlich lautet, man kann im Glauben auf die Bibel gegründete Erwartungen haben und wenn wir Christen sind und Gottes Wort ernst nehmen, haben wir das auch hoffentlich. Ich hoffe, dass ihr Christen seid, die konkrete Erwartungen durchaus an Gott haben, die durch die Bibel auch gedeckt sind. Aber man kann auf diese Erwartung, die man da hat, vielleicht auch zu Recht so sehr fixiert sein, dass man dann blind wird für andere geistliche Wahrheiten, die eben auch in der Bibel offenbart sind und die uns aber vielleicht jetzt im Moment nicht so präsent sind. Versteht ihr, wie ich meine? Wir lesen ja die Bibel, das ist ein dickes Buch, da steht sehr vieles drin und wir lesen das ja immer so ein bisschen auch, dass wir uns das herausnehmen, was uns jetzt gerade anspricht, dann haben wir da eine Erkenntnis und dann halten wir die hoch und anderes, wir können gar nicht alles zugleich so wahrnehmen und im Herzen haben. Und das heißt, wir müssen deswegen offen bleiben und wir müssen lernbereit bleiben. Und das ist leider in der Christenheit nicht so gewesen, dass man immer so lernbereit war, sondern man hat seine Erkenntnisse immer so festgeklopft und dann hat man die Festgaben gesagt, so ist es. Und das erwarten wir jetzt. Und was anderes kommt gar nicht ins Blickfeld. Und wir müssen eingestehen, das, was wir entdeckt und verstanden haben, das mag vielleicht nicht falsch sein, aber es ist vielleicht noch nicht das ganze Bild. Nicht? Wer hat denn schon immer das ganze Bild? Und manchmal verändern dann neue Erkenntnisse die Sichtweisen, die wir bisher hatten. Und wenn wir aber immer nur das festhalten, was wir schon erkannt haben und worauf wir so fixiert sind, dann gibt es keinen Fortschritt. Und was aber schlimmer ist, als jetzt der Fortschrittsgedanke, es gibt keinen Fortschritt, schlimmer ist, dass man geistlichen Schätze nicht hebt oder daran vorbeigeht und sie verpasst, weil man eben auf etwas anderes fixiert ist. Weil die eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Und wenn wir das nochmal in unserem Text uns jetzt genau anschauen, ich hatte ja gesagt, dass die Erwartung der Pharisäer biblisch durchaus begründet war, sie war nicht falsch, aber sie hatten eine Sache eben nicht wahrgenommen. Vielleicht haben sie sie auch nicht sehen wollen. Und zwar folgendes, in Lukas 11 gibt es ein Streitgespräch zwischen Jesus und der Menge. Da hatte er einen Blinden geheilt, indem er einen bösen Geist austrieb. So steht das da einfach. Möchte ich jetzt auch nicht, weil das wäre ein eigenes Predigtthema. Also da steht, er treibt einen bösen Geist aus und jetzt kann der sehen. War das so? Nee, stumm. Nein, stimmt gar nicht. Das war ein Stummer. Der war stumm, konnte nicht reden. So, ihr habt das jetzt schon falsch gesagt hier. Und dann kann aber danach dieser Stumme auf einmal reden. Und dann sagt Jesus Folgendes. Er sagt, wenn ich die bösen Geister austreibe durch Gottes Finger, also durch Gottes Macht, ne, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also schon an dieser Stelle vor unserem Text ist das, ne, hat er eigentlich die Leute angeregt, mal darüber nachzudenken, wie einseitig ihre Reich-Gottes-Erwartung ist. Mit Jerusalem als dem geistlichen Zentrum der Welt und der Verwandlung dieser Erde, ne, und Israel hat wieder seinen König und all diese Erwartungen, die alle nicht falsch sind, aber sehr einseitig. Jesus sagt, wenn ich doch hier jetzt Heil stifte, einem Menschen, der stumm ist, heile und offensichtlich Macht habe, auch über alle Gewalten der unsichtbaren Welt, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das haben sie aber nicht irgendwie so richtig an sich herangelassen, diesen Gedanken. Aber das Neue Testament macht das schon deutlich, dass die Wunder, die Jesus tat, eine ganz neue Wirklichkeit und eine ganz neue Dimension zeigen, wenn auf einmal Lahme gehen oder Blinde wieder sehen können, Aussätzige rein werden. Da wundert sich die Menge und sagt, ja, wie kann das denn sein? Wir haben so etwas noch nie erlebt. Jesus heilt einen Lahmen, aber vorher sagt er ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist ja ein gewaltiges Wort. Das ist auch das Grund- und Urproblem dieser Menschheit, nicht? Dass wir von Gott getrennt sind durch Schuld. Und jetzt sagt Jesus einfach, dir sind deine Sünden vergeben. Da stiftet er ein Heil, was viel tiefer geht noch als körperlich. Und zum Erweis seiner Vollmacht sagt er dann, ich sag dir auch, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann stehen die Leute da und sagen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Ja, da bricht ja eine Wirklichkeit herein in die Welt der Menschen, die ihnen vollkommen neu und fremd ist. Ja, das Reich Gottes bricht herein in diese Welt, die so gekennzeichnet ist vom Verderben. Und jetzt sagt Jesus hier in diesem Text zu den Pharisäern, das Reich Gottes ist mitten unter euch, und Luther hat übersetzt, es ist inwendig in euch. Beide Übersetzungen sind übrigens möglich und sie schließen sich noch nicht einmal aus. Man muss nicht sagen, entweder übersetze ich das so oder ich verstehe es so. Man kann beides nebeneinander stehen lassen, weil das sprachlich so doppeldeutig ist. Entscheidend ist aber, dass beide Versionen, egal wie wir das jetzt übersetzen, deutlich machen, dass das Reich Gottes in der Person Jesu da ist. Und das will ich jetzt begründen. Ihr kennt alle die Ich Bin-Worte Jesu. Eines davon will ich mal herausnehmen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also da merken wir schon bei diesem Ich Bin-Wort, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, diese Zugehörigkeit zu Jesus ist nicht etwas, was außen, außerhalb von mir bleibt, sondern dieses Licht Gottes ist dann bei mir. Und wenn wir die Bibel insgesamt betrachten, dann wird überall deutlich, dass Finsternis mit dem Reich dieser Welt verbunden wird, ne? Reich der Finsternis, auch geistlich gesehen. Und Licht wird immer mit Gott assoziiert, und mit seinem Reich. Wenn Jesus also sagt, ich bin das Licht dieser Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis sein, dann macht er diesen sehr großen Zusammenhang hier auf. Wir leben in einer Welt, die im Argen liegt, sagt die Bibel. Die Welt liegt im Argen, schon immer. Und manchmal erkennt man das deutlicher und manchmal übersieht man das, wenn es einem gut geht und alles schön ist. Aber die Bibel sagt, die Welt liegt im Argen und sie ist in Finsternis. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel wird die Völker. Kennt ihr, ne? Weihnachtsverheißung. Aber über dir geht auf der Herr sein Licht. So, das heißt, Gottes Reich ist mitten unter euch, sagt Jesus, und zwar in seiner Person. Und das bedeutet im historischen Kontext erst einmal, dass Jesus Gottes Heil zu den Menschen brachte, und zwar nicht nur zu den Kranken, sondern er brachte es auch zu denen, die abgeschrieben waren, die gesellschaftlich keine Chance mehr hatten, die bedrückt waren. Er brachte es zu den Hoffnungslosen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und er brachte es sogar in die Schöpfung hinein, und das wird deutlich, wenn er Wind und Wellen stillt und wenn er Wasser zu Wein macht oder wenn er mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende sättigt. Und da offenbart er sich selbst als den Herrn über diese Schöpfung. Und deswegen ist das Reich Gottes mitten unter die Menschen getreten, in ihm, in seiner Person. Und deswegen ist es auch ganz und gar nicht hinnehmbar, wenn Leute sagen, ja, die Wundergeschichten, das sind nur irgendwie so Symbolgeschichten, die sollen uns was zeigen, aber passiert ist das natürlich nicht. Ja, was heißt das denn dann? Also da haben irgendwelche Leute sich was ausgedacht, weil sie gesagt haben, das ist jetzt unser Bekenntnis, dass Jesus hier der große Held ist. Und dann denken wir uns mal so eine Geschichte aus, dass er da, was weiß ich, Kranke geheilt hat oder Herr über die Schöpfung ist. Aber in Wirklichkeit war das ja nicht so. Und das soll jetzt dazu helfen, dass wir aber dann an Jesus glauben und ihn als den Herrn bekennen. Wie bescheuert ist das denn? Also Jesus vermag das natürlich alles gar nicht, das ist nur eine Idee gewesen, aber ich soll jetzt glauben und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Also was Cooleres habe ich überhaupt noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Deswegen war ich auch immer schon im Konfirmandenunterricht in heftigem Streit mit dem Pastor, der mich konfirmiert hat, schlimmerweise. Aber ich habe aber damals gesagt, ich bekomme ja den Segen, Gott sei Dank, nicht von ihm, sondern Gott kann ja auch zum Beispiel durch einen Esel reden. Ihr kennt die Williams Geschichte. Ich sage, ich knie mich da jetzt hin, damit er mir die Hände auflegt. Ich bekomme den Segen von Gott. Stimmt's? Halleluja, Gott hat gesegnet. So, und da bin ich in den Streit gegangen und gesagt, ja, was soll ich denn an einen Gott glauben, ein Evangelium glauben, wo man sich ausgedacht hat, dass Jesus von den Toten aufersteht, der aber gar nicht von den Toten auferstanden ist, damit ich dann Hoffnung für ein Leben habe, weil ich mir gesagt habe, ich glaube jetzt dem Zeugnis der Bibel, was Menschen aufgeschrieben haben, was aber nie passiert hat, damit ich Hoffnung habe. Also Leute beurteilen selber, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Ich sage euch, warum ich glaube, die Kirchen leer sind. Weil so ein Nonsens, also da muss man wirklich schon in einer besonderen Weise gestrickt sein, wenn man das mitmacht. Also ich könnte das nicht. Ich glaube insgesamt, dass zum Beispiel Männer das noch schlechter können als Frauen, weil die sich gar nicht mit etwas begnügen, was fürs Gemüt ist, sondern die sagen dann, ja, was soll das denn? So, während jetzt bin ich ja, wenn jetzt jemand die Predigt hört im Internet, dann ist auf der Genderlinie, sagt er gleich, du bedienst lauter Vorurteile. Ja, mache ich jetzt einfach, stehe ich dazu. Ich nehme das ja wahr. Insgesamt ist es schon so, dass wenn also die Emotion angesprochen wird und dass auch der ganze Rahmen so ein bisschen stimmt, sich damit, glaube ich, in der Tendenz doch Frauen oft eher zufrieden geben als Männer oder Männer dafür auch gar nicht ansprechbar sind so sehr. Und wir sehen das in den Zahlen, ne? Wenn überhaupt noch irgendwo Kreise sind, dann ist das irgendwie so ein Frauenkreis, das sind immer die treuesten dann noch. Und ich meine das gar nicht jetzt wertend, weil Jesus hat da sehr, sehr Wert gelegt auf diese Anhängerschaft. Und die erste Person, der er sich am Ostermorgen zeigt, war eine Frau. Also eine große Wertschätzung. Oder vielleicht hat Jesus auch gedacht, damit sie schnell rumspricht. Nein, nicht an. Streich das bitte. Streich das bitte. So, also jetzt habe ich den Faden total verloren. Ich muss jetzt zurück zum Text. Also, wir sehen, dass Jesus sich offenbart. Er sagt, ich bin das Licht dieser Welt und in ihm kommt das Reich Gottes in eine Welt hinein, die durch den Sündenfall angeschlagen, zerstört ist, damit Heilung geschieht. Und natürlich bekennen wir Jesus als den, der es auch wirklich vermag. Und das, jetzt komme ich nämlich zurück zu diesem ganzen Gedanken, was die Pharisäer erwartet hatten, war nicht falsch. Aber es war nicht alles, was die Propheten von dem Messias offenbart hatten. Ihr Horizont war da zu klein. Johannes der Täufer zum Beispiel, als er im Gefängnis war, obwohl er erst Jesus bekannt hat, fragt dann, lässt Jesus Fragen durchboten, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf jemand anderes warten? Also Johannes hatte offensichtlich im Gefängnis auch dieses Problem, dass er sagt, ja, wo bleibt denn jetzt die Erneuerung dieser Welt? Wo bleibt denn jetzt die Gerechtigkeit Gottes? Ich sitze hier im Knast und alles geht so weiter, wie es immer war. Ist das jetzt wirklich der Messias? Weil diese Heilserwartung, die durch die prophetischen Texte durchaus gedeckt ist, nicht sich erfüllte. Ne? Und was antwortet Jesus ihm oder lässt ihm antworten? Er sagt den Boten, die Johannes schickt, erzählt Johannes, was ihr seht. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und damit nimmt Jesus nämlich auch einen Text aus den Propheten, eine messianische Weissagung und sagt, es geschieht. Die Worte Gottes erfüllen sich, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus verweist auch auf die Heilige Geschrift, aber es wird uns deutlich, es geschah mit damals in diesem historischen Kontext nicht alles, was die Propheten verheißen hatten. Es geschah noch nicht alles zugleich. Und im weiteren Verlauf dann der Geschichte bedeutet, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dass Jesus, der Auferstandene, durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinschaft seiner Jünger zugegen war, so wie er es verheißen hatte. Er sagt ja Johannes 14, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sagt Jesus, ne, vorher schon. Ich komme zu euch. Das heißt, wenn wir das genau auswerten, Johannes 14 sagt Jesus, ich komme zu euch, aber durch den Geist, den er verheißt. Ne? Also zunächst war Jesus leiblich mitten unter ihnen, aber nach seiner Himmelfahrt sandte er seinen Geist und war durch seinen Geist in der Gemeinde gegenwärtig, was wir in der Pfingstgeschichte sehen. Und das gilt bis heute. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie das Reich Gottes inmitten der Gemeinde wirklich präsent war, zum Beispiel in der Gütergemeinschaft. Ne? Da lesen wir auf einmal, die hatten alles gemeinsam und niemand hatte Not. Das ist doch so ein Punkt, wo man zu Recht sagen kann, ist nicht das Reich Gottes da, wenn Menschen so miteinander leben? Oder wir lesen, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele waren. Steht nicht, dass sie immer einer Meinung waren, aber sie waren dennoch ein Herz und eine Seele. Gottes Freude war unter ihnen, sein Lob ging von ihnen aus. Wir lesen, wie sie Diakone einsetzen für die Versorgung der Witwen. Da kommt etwas in Gang, etwas Neues kommt da in Gang. Und zugleich aber ist das Reich Gottes auch inwendig in denen, die Jesus angenommen haben. Und auch davon lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte nur ein Beispiel. Wie kann es sein, dass zum Beispiel Paulus und Silas, nachdem sie in Philippi gefangen waren, dann hatte man sie geschlagen, schwer geschunden und dann in den Block gelegt ins Gefängnis. Da saßen sie nur mit Schmerzen in großer Ungewissheit über dem, was kommen würde, im Gefängnis, in Dunkelheit. Und dann steht da in der Nacht, in Mitternacht begannen sie Gott zu loben. Da steht nicht, sie klagten und jammerten und baten Gott, dass er jetzt ihr Geschick wendet, sondern da steht, sie lobten Gott. Ja, ist das nicht ein deutliches Zeichen dafür, dass das Reich Gottes inwendig in diesen Aposteln ist, wenn sie in ihrer Situation jetzt anfangen können, Gott zu loben? Ich finde, das ist ein deutliches Zeichen, dass das Reich Gottes inwendig in ihnen ist. Und dass sie triumphiert haben über ihre äußeren Lebensumstände. Und das sagt Paulus auch in 2. Korinther 4, Vers 7. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also er will sagen, der Schatz Gottes, der Reichtum Gottes ist in zerbrechlichen, sterblichen Menschen. Da wohnt die Fülle Gottes in uns. Wie er im Kolosserbrief auch sagt, Kapitel 2, da sagt er an der Fülle Gottes. Er sagt, die ganze Fülle Gottes wohnt leibhaftig in Jesus und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, also in Jesus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Also Paulus sagt, ja, der Jesus ist wirklich König und Herr. Sogar weitaus mehr noch, als die Menschen das verstehen und sehen. Er ist über alle Mächte und Gewalten der Herr. Aber er hat sein Reich noch nicht sichtbar für alle Menschen in dieser Welt aufgerichtet. Aber Paulus sagt, an der Fülle Gottes habt ihr schon Anteil. So, und deswegen steht eine andere Frage im Raum. Ist Gottes Reich in unserer Mitte? Das ist nämlich die eigentliche Frage. Die theologischen Fragen, was historisch wahr ist von der Bibel, das ist alles nur Ausweichgeschäft. Die eigentliche Frage ist nämlich, wenn das stimmt, was in der Bibel steht über die erste Gemeinde, warum ist denn das bei uns nicht so? Ja, kann man sagen, ja, das war nie so, das ist nur eine Erfindung, dann ist man fertig damit. Da braucht man nicht Buße tun. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum das alles geleugnet wird. Weil man nämlich sagen müsste, wo sind wir denn hingekommen? Wenn Gottes Plan ist, dass durch Jesus die Fülle Gottes in unserer Mitte wohnt und sein Reich mitten unter uns gegenwärtig ist, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in herzlichem Miteinander, ein Herz und eine Seele, sie teilen miteinander, sie richten einander auf, sie haben Acht aufeinander. Und wenn das bei uns nicht so ist, ja, was ist denn dann los? Dann muss man Buße tun und sagen, Herr, wir haben das alles gar nicht in unserer Mitte, weil wir vielleicht völlig verkehrt ausgerichtet sind. Das ist dann unangenehm. Muss man sagen, ja, wir kreisen mehr um unsere persönlichen Lebensdinge. Das steht im Mittelpunkt und nicht Christus steht im Mittelpunkt und seine Gemeinde. Das wäre dann die Wahrheit. Müsste man Buße tun und das bekennen. Und Gott darum bitten, dass wieder Wirklichkeit wird, was er eigentlich gestiftet hat. Und die zweite Frage ist, das eine war jetzt gemeindebezogen, ne, die andere Frage ist Gottes Reich denn inwendig in dir? Wenn die Apostel in den Knast gehen und das Leben auf einmal sehr ungemütlich wird, ist dann das Reich Gottes noch in uns, das uns anstiftet und befähigt zu seinem Lob, weil da etwas Größeres in uns lebendig ist, als was uns von außen betrifft? In Johannes 1, Vers 12 steht, dass Jesus allen, die ihn aufnehmen, Macht gibt, Gottes Kinder zu werden. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Dieser Vers zeigt deutlich, wie wir an der geistlichen Wirklichkeit Anteil bekommen, indem wir Jesus aufnehmen. Nicht, dass man in der Bibel liest und dann darüber nachgrübelt und das alles auseinanderpflückt und so lange kritisiert und seziert wie eine tote Maus, bis am Ende nichts mehr übrig geblieben ist, sondern indem man diesen Jesus, den die Schrift uns bezeugt, dass er auferstanden ist und lebt, indem man ihn aufnimmt. Da steht nicht, indem die Eltern einen taufen lassen und man dann im Kirchenbuch eingetragen wird. Oder indem man zufällig in den Gottesdienst gerät und auf einmal gehen da alle zum Abendmahl, da geht man mit. Sondern da steht, die ihn aufnahmen. Das wird in der Offenbarung noch einmal ganz deutlich gesagt, im Brief an die Gemeinde in Laodicea, sind ja 7 Briefe, die da in der Offenbarung geschrieben sind, an die Gemeinden. Und der letzte, in Kapitel 3, da steht Vers 20, siehe, sagt Jesus, der Auferstandene, sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnen, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Also hier wird ganz klar eine persönliche und sehr konkrete Reaktion gefordert von allen, die die Botschaft Jesu hören und die im Herzen davon angesprochen sind. Und dann sagt Jesus, wenn dann jemand öffnet, dann will ich hineingehen. Das heißt aber, wir müssen uns öffnen, wir müssen hineinbitten. Das heißt, wir sind nicht nur materielle Wesen aus Fleisch und Blut und Schluss, sondern wir sind wie ein Haus mit Räumen. So wird der Mensch hier gedacht. Ne? Wir haben ein Inneres. Und in dieses Haus kann man jemanden hineinbitten. Oder wie eine Form, die von etwas ausgefüllt werden kann und auch muss. Und Jesus will hineinkommen und ausfüllen. Und wenn wir ihn hineinbitten, dann kommt er durch seinen Geist zu uns. Das hat er versprochen. Und dann, sagt Paulus, haben wir Anteil an seiner Fülle, das heißt an der ganzen Fülle Gottes, die wohnt in Christus leibhaftig. Und wenn dieser Christus in uns wohnt, dann wohnt diese Fülle Gottes auch in uns. Und dann ist Gottes Reich inwendig in uns. Und ich finde, mit weniger sollte man sich nicht zufrieden geben. Oder?
Ja.
Das ist armselig. Und deswegen, wer das noch nicht so richtig weiß und sagt, ja, habe ich den Jesus je hereingebeten oder so, der hole das nach. Ist Gelegenheit nach dem Gottesdienst, kann man das tun. Einfach hier ganz schlicht oder auch draußen, so ortsungebunden. Jesus ist überall, einfaches Gebet. Dann kriegt man nochmal einen Segen zugesprochen von jemandem. Das ist nicht so, dass wir das machen müssen als Christen, aber es ist so deutlich, es ist so glaubensstärkend. Es hat mit jemandem gebetet, ist mir zugesprochen worden. Und im Übrigen, wenn jemand friedelos ist und sagt, ja, eigentlich weiß ich das alles, aber das Leben spielt uns manchmal übel mit. Und dann ist so eine Friedelosigkeit da, eine Unruhe. Dann kommt, lasst beten für euch. Denn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch und ihr sollt das gegenseitig euch zusprechen und austeilen. Das ist Gemeinschaft der Kinder Gottes. wo diese Dinge geschehen. Oder wenn jemand sagt, ja, ich bin irgendwie wieder so abgedriftet. Ist ja leider so, ne? Dieses Leben nimmt uns so mit und wir haben so viele Dinge, dann driftet man ab und dann gerät man auf Wege, wo man schon weiß, ach, eigentlich ist das alles nicht so, man macht es aber doch und dann verliert man den Frieden. Das ist die Wahrheit über uns allen. Dann verlieren wir den Frieden Gottes, weil wir falsche Wege gehen. Ja, so ist es, leider. Dann müssen wir es sagen, ich bin da weggedriftet, bete für mich, dass ich wieder zurechtfinde. Und keiner wird, der ernsthaft Jesus nachfolgt, darüber richten und sagen, wie konntest du nur? Sondern jeder wird sagen, ja, ich kenne es 100.000 Mal auch für mich selbst, ich bete für dich. Das ist die Barmherzigkeit der Kinder Gottes, die sie miteinander füreinander haben. Und das wünsche ich mir, dass das unter uns geschieht und unter uns bleibt, dass der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes unsere Herzen und Sinne stärkt und bewahrt. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt singen wir als Predigtlied: Dein Wort, o Herr, bringt uns zusammen.